Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann, ich bin Frauenärztin und in der heutigen Folge nicht alleine aus diesem Fachgebiet, denn ich habe einen ganz besonderen Gast und zwar Dr. Richard Krüger. Er ist aktuell Assistenzarzt im 4. Jahr in der Gynäkologie und Geburtshilfe und Autor eines sehr spannenden Buches. Und zwar heißt das Buch In der Geburtsklinik – Alles, was man wissen muss. Und genau das soll auch Thema unserer Podcast-Folge sein. Also wir sprechen über die Geburt in der Klinik und ich bin total gespannt, was Richard gleich so erzählen wird, wie er darauf gekommen ist, dieses Buch zu schreiben. Deswegen, Richard, schön, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns ein bisschen über dich und deine Arbeit informieren möchtest.
Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, 2 Mamas und 3 Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
Hallo Rike, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein und bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, wir haben ja schon, ich musste Richard gerade schon unterbrechen, weil wir im Vorgespräch schon so in das Thema eingestiegen sind, dass ich dachte, stopp, das müssen wir alles aufzeichnen. Wir haben uns gerade schon so ein bisschen kennengelernt, paar Parallelen hergestellt und Richard, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich und gerne natürlich, wie du darauf gekommen bist, dieses Buch zu schreiben.
Das mache ich gern. Also insgesamt ist es so, dass ich eigentlich mich schon sehr früh für Naturwissenschaften und Medizin begeistern konnte, zu verstehen, wie funktionieren Dinge im Körper. Und letztendlich ist dann, nachdem ich Arzt geworden bin und in Berlin an der Charité angefangen habe, ist mir dann eigentlich, nachdem ich dachte, ich habe verstanden, wie jetzt der Körper funktioniert, und ich habe das gelernt, klar geworden, dass allerdings ganz viele Menschen, die in die Geburtsklinik kommen, in dem Moment, wo sie da ankommen, wo Entscheidungen getroffen werden, so wie sie sich das vorgestellt haben, dass es häufig so nicht ist und dass sie deswegen von diesen Abläufen enttäuscht werden. Und das ist natürlich erstmal super schade und traurig, aber es führt eben auch dazu, dass die Geburt an sich einfach weniger angenehm erlebt wird. Und diese falschen Vorstellungen, sowohl die Mutter als aber auch die Begleitperson häufig so ein bisschen im Regen stehen lassen. Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt das denn? Denn eigentlich hat man ja im Rahmen einer Schwangerschaft 9 Monate Zeit, sich auf die eigentliche Geburt vorzubereiten. Es ist nichts, was von jetzt auf gleich irgendwie auf einen zukommt, sondern es gibt genug Vorbereitungszeit theoretisch. Und viele Frauen machen einen Geburtsvorbereitungskurs. Es gibt unglaublich viele Schwangerschaftsratgeber. Und dann bin ich so ein bisschen auf die Suche gegangen und habe mir diese Schwangerschaftsratgeber durchgelesen. Ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs besucht und noch einen online und habe mich dann so gefragt, was ist eigentlich das Problem? Worauf werden die Leute nicht vorbereitet? Und es sind letztendlich die Abläufe in der Klinik. Ich finde, es gibt hervorragende Schwangerschaftsratgeber, die die einzelnen Entwicklungsschritte des Kindes hervorragend erklären. Und es gibt auch sehr gute Geburtsvorbereitungskurse, wo insbesondere das Hebammenwissen perfekt wiedergegeben wird, um die Leute darauf vorzubereiten, wie können sie mit ihrem Partner da gemeinsam kommunizieren, wie können sie mit die Wehenschmerzen veratmen beispielsweise, welche Gebärpositionen gibt es, wie lege ich das Kind an. Aber so richtig, was passiert denn, wenn ich nachts um 3 die Klingel drücke an der Geburtenstation? Diese Frage bleibt in den meisten Schwangerschaftsratgebern unbeantwortet und meistens gibt es dann auch nur ein Kapitel zum Thema Geburt. Und dabei geht es eigentlich um eine ideale vaginale Geburt, die ja auch das ideale Ziel für viele Frauen ist. Aber wenn man die Zahlen sich anguckt, ist es so, dass zumindest 31% der Kinder in Deutschland per Kaiserschnitt geboren werden. Für diese werdenden Mütter, für Schwangere, aber auch für die Begleitpersonen gibt es keine Information, wo man sich wertfrei über den Kaiserschnitt und die konkreten Abläufe informieren kann. Es werden 6-7% per Sauglocke geboren, nur noch 1% etwa mit Geburtszange. 21% der Frauen haben werden die Vene eingeleitet zur vaginalen Geburt und 25% der Frauen erhalten eine PDA gegen die Schmerzen. Wenn man das mal alles zusammennimmt, und das sind letztendlich alles ärztliche Aufgaben, die von Ärzten durchgeführt werden müssen oder die zumindest angeordnet werden müssen oder in deren Verantwortungsbereich mitentschieden werden, gemeinsam mit den Hebammen, dann fehlt eigentlich diese medizinische Information für diese werdenden Eltern. Einerseits, wie funktioniert das medizinisch? Aber andererseits, was passiert denn dann genau für einen Ablauf eigentlich in der Klinik? Und das war das Ziel, darüber in meinem Buch zu berichten.
Super spannend, weil ich habe es dir schon im Vorgespräch gesagt, das war ja auch damals, als wir die Mama Academy gegründet haben, eigentlich Inhalt unseres ersten Online-Kurses Gesund durch die Schwangerschaft. Das ist ja, da ging es natürlich auch viel um die Schwangerschaft, aber von mir ein ganz großes Herzensthema eben auch, wie läuft eigentlich wirklich eine Geburt ab? Und ganz wichtig, informiert euch auch über Plan B. Und ich war aber selber auch als Ärztin schon auch ein bisschen, nicht schockiert, aber ich habe mir schon auch anders vorgestellt und wir sind da ja auch so ein bisschen in unserem Arbeitstrott drin und ich war oft auch enttäuscht darüber, wie mit den Frauen umgegangen wird, wenn sie zur Geburt kommen und wie krass subjektiv das Ganze auch ist. Also es kommt natürlich immer darauf an, was ist gerade im Kreißsaal los? Ne? Sind die Hebammen gestresst? Sind die Ärzte gestresst? Bin ich vielleicht schon in Stunde 23 meines Dienstes oder bin ich gerade zum Dienst gekommen? Hatte ich gerade vielleicht eine miese Erfahrung in einem anderen Kreißsaal und bin noch mit meinen Gedanken ganz woanders? Ne? Also erwische ich eine Hebamme, die eigentlich kurz vor ihrer Rente steht und keine Lust mehr hat, ja, oder körperlich gar nicht in der Lage ist, mich in gewisse Geburtspositionen reinzubringen. Also es ist ja schon auch ein subjektives Thema, ne, wo man meiner Meinung nach halt schon als Frau oder als Paar vor der Geburt das Einzige, also das, was man tun kann, ist einfach super informiert zu sein, um gegebenenfalls dann auch die Geburt selbstbestimmt mitzugestalten, ne? Um zu sagen zu können, überhaupt, wenn ich weiß, was gibt es für ein Angebot, was kann ich denn nachfragen, ja, was mir selber vielleicht gar nicht angeboten wird in dem Moment, ne? Dass man da schon eine Möglichkeit hat. Und interessanterweise haben wir ja jetzt unser kostenloses neues Live-Webinar und das heißt eben auch in der Klinik, wie läuft es wirklich ab? Ja, was sich super ergänzt zu deinem Buch. Alle Informationen zu Richards Buch findet ihr übrigens auch unten in den Shownotes, genauso wie die Anmeldung zu unserem Webinar. Und deswegen finde ich es total toll, dass du auch diese gleichen Erfahrungen irgendwo gemacht hast und gesagt hast, hey, da muss sich was ändern. Ne? Also das kann irgendwie nicht alles gewesen sein. Und was meinst du denn, warum wird das nicht gemacht? Also was ist das Problem? Warum wird darüber nicht gesprochen und aufgeklärt?
Also ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass begonnen wird, darüber überhaupt zu sprechen und dass einfach möglichst viele Berufsgruppen, möglichst viele Interessensvertreter und Vertreterinnen gemeinsam sich darüber unterhalten, wie Geburtshilfe aktuell einfach wirklich ist und wie sie vielleicht auch besser werden kann. Ich als Assistenzarzt versuche nach meinen Möglichkeiten, wenn ich Dienst habe, zu versuchen, jede einzelne Schwangere und ihre Begleitperson möglichst individuell zu betreuen, nach ihren Wünschen zu reagieren und eine Geburt mitzugestalten, wie sie sich wünschen. Ich habe natürlich nicht Einfluss darauf, wie Geburtshilfe gestaltet wird aktuell in einem Krankenhaus in einer ganz anderen Stadt oder wie es jetzt der besten Freundin vielleicht ergangen ist. Und da kann ich leider auch schlecht zu Stellung nehmen, weil ich einfach häufig gar nicht diese Abläufe gestalte, die außerhalb von meiner Reichweite in meinem Dienst sind. Das Einzige, was ich versuchen kann zu tun, und das möchte ich mit meinem Buch, ist eben die Schwangere und ihre Begleitperson zu empowern, also ihnen Wissen und auch Kommunikationsskills an die Hand zu geben, um eine Geburt idealerweise so mitgestalten zu können, aber auch so wahrzunehmen, so zu erleben, dass sie für sie das bestdenkbare Ereignis ermöglicht. Und ich glaube, gerade mit dem Personal, was man ja noch nie in seinem Leben gesehen hat in der Klinik, ist es ganz, ganz wichtig, auf das Thema Kommunikation einzugehen. Wie kommuniziere, wie spreche ich denn mit einer Ärztin oder mit einer Hebamme, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und wo ich vielleicht auch irgendwie gerade noch in so einer abwartenden Haltung bin? Naja, die wird ja schon wissen irgendwie, was für mich das Richtige ist. Oder jetzt hat die gesagt, jetzt soll ich mich auf diese Seite legen bei der CTG-Ableitung. Jetzt fühle ich mich aber irgendwie gerade unwohl. Und ich glaube, dass man sagen kann, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das mag an ganz vielen Stellen im Leben gelten, aber einfach nicht zur Geburt in der Klinik. Und man muss einfach sich ein Herz nehmen und so klipp und klar und gerade hinaus, wie man es kann, von Anfang an mit der Ärztin und mit der Hebamme gemeinsam kommunizieren, was man sich vorstellen kann. Und wenn die Gebärposition angenehm ist, dann muss man sagen, boah, ich finde das gerade richtig gut, ich finde es super, damit man eben noch das Personal, das Feedback bekommt, okay, hier habe ich irgendwie eine richtige Entscheidung getroffen, deswegen sollte ich sie vielleicht jetzt mal nicht in 10 Minuten einfach mal wieder wechseln. Wie kann die Begleitperson eingebunden werden? Es gibt Leute, die sagen, mein Mann soll da besser nur irgendwie in der Ecke sitzen oder meine Schwägerin oder ich habe auch vielleicht niemanden gerade dabei. Andere sagen, wir wollen das total gemeinsam gestalten. Also so individuell, wie wir Menschen sind, so individuell ist natürlich auch das Personal auf der einen und auch die Schwangere und ihre Begleitperson auf der anderen Seite. Und wir haben eigentlich nur ganz wenig Zeit in einem sehr stressigen Moment in der Klinik, wo es eine Extremsituation ist. Man hat Geburtsschmerzen, man ist irgendwie ein Stück weit auch hilflos vielleicht. Da muss man versuchen, einfach so klar und klipp und klar und deutlich auszudrücken, was möchte ich, wo fühle ich mich mit wohl und womit nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, womit dann auch das Personal, was ja eigentlich gut ausgebildet ist in den Kliniken und auch alle möglichen Gebärpositionen oder Möglichkeiten der Unterstützung einer Geburt kennt, die sind ja auch froh, wenn sie wissen, ach, das soll ich jetzt mal machen, das kann ich jetzt irgendwie mal versuchen mit meiner Gebärenden. Und triviales Beispiel ist vielleicht die Badewanne. Ja, es gibt manche Menschen, die sind keine Badewannentypen und es gibt andere, die lieben es, in der Badewanne zu sein. Und die Badewanne, ganz viele stellen sich vor, dass sie da lange drin sein möchten während der Geburt und stellen dann fest, eigentlich wollen sie das nur kurz zu Anfang gegen die Wehen, aber sie haben vielleicht nicht so ein gutes Widerlager und deswegen wollen sie dann lieber aus der Badewanne raus. Andere sind, wie gesagt, sind wie ein Delfin im Wasser, die möchten am liebsten da die ganze Zeit drin bleiben und können sich eben auch vorstellen, da zu gebären. Und das sind, wer sich das vorstellen kann und wer da darüber redet und sagt, ich würde das gerne mal ausprobieren oder ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, was meinen Sie dazu? Das sind, glaube ich, einfach so die einfachen Kommunikationsskills, um irgendwie der selbstbestimmten Geburt und einer realistischen Geburt einfach näher zu kommen.
Du hast ganz viele Punkte gesagt, auf die ich noch eingehen könnte. Ein paar habe ich mir gemerkt. Einmal ganz wichtig finde ich den Punkt, dass du sagst, diese klare Kommunikation. Auf der einen Seite kann man sich das natürlich vornehmen. Ich finde da ganz wichtig, und das hast du auch gesagt, die Position der Begleitperson, die mich dann in den Kreis halt auch begleiten möchte, dass ich ja nicht weiß als Frau, und ich habe ja 2 Geburten auch erlebt, wie reagiere ich eigentlich wirklich, wenn die Wehen dann da sind? Ne? Wie Kommunikation fähig bin ich denn auch eigentlich? Oder bereite ich mich selbst sowieso schon so darauf vor, dass ich eigentlich in meinem Tunnel sein möchte und da nicht rausgeholt werden möchte, weil das ja auch eine Art sein kann, Schmerzen zu verarbeiten? Und kann ich nicht dann auch gegebenenfalls meine Begleitperson so briefen oder wir beide uns so vorbereiten, dass die in dem Moment für mich kommunizieren kann und sagen kann, was in meinem Interesse ist? Ich erinnere mich immer noch so ein bisschen an dieses typische Bild, ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, die Frau kommt zur Geburt und in der Anmeldungsakte ist noch so ein schöner DIN A4-Zettel mit so den Wünschen, was wünsche ich mir für meine Geburt. Ja, so ein, ich würde es nicht mal als Geburtsplan bezeichnen, sondern ich würde es bezeichnen als so ein bisschen meine Traumgeburt. Ich möchte keine PDA, ich möchte keinen Wehenzugang, ich möchte nicht angefasst werden, ich möchte. Wo man dann schon immer gedacht hat, das wird schwierig, das wird wahrscheinlich bald eine PDA geben und in eine ganz andere Richtung laufen. Ne? Was ja auch in dem Moment, finde ich, dem Personal auch nicht gerecht wird gegenüber, das dort arbeitet, wo man sagen muss, hey, auch die wollen ja nur das Beste für das Kind. Und indem ich denen so viele Vorgaben mache, ohne dass ich eigentlich weiß, wie der Geburtsverlauf ist, entmündige ich die ja auch so ein bisschen oder sage, okay, ihr habt keine Ahnung, wie es eigentlich laufen soll, dass man da wirklich die richtige Kommunikation trifft, ne? Dass man das Personal auch mit ins Boot holt, denen schon auch das Gefühl gibt, man hat Vertrauen, man schätzt die Arbeit, aber man ist als, und ich meine, wer geht da in ein Boot? Also wir Frauen heutzutage, wir sind aufgeklärt, wir stehen mitten im Leben, sag ich mal, in den Jahren, in denen wir Kinder bekommen und auf einmal werden wir vielleicht in eine Lage gebracht, wo wir, wie du es gesagt hast, vielleicht hilflos sind oder wo über unseren Kopf hinweg entschieden wird, was ja auch schon krass ist. Das heißt, ich muss schon auch zeigen, hey, nein, ich bin einfach eine mündige Person und ich möchte mitentscheiden und aufgeklärt werden. Aber so ein bisschen natürlich auch gucken, wer ist da mein Gegenüber, ne? Und jetzt kommt noch mal ein bisschen Werbung. Wenn auch du total genervt bist von der Fragestellung, wie viel Elterngeld werde ich bekommen, dann haben wir heute eine gute Empfehlung für dich, nämlich einfach Elterngeld. Einer der Marktführer in diesem Thema und hier bekommst du eine Top-Elterngeldberatung, die sogar Stiftung Warentest-Sieger in Januar 2023 geworden ist. Einfach Elterngeld berät dich und findet die optimale Lösung für deine persönliche Familiensituation und übernimmt dann jegliche Anträge für dich. Ja, und du kannst einfach eine ruhige Kugel schieben und musst dich um nichts mehr kümmern. Na, wie klingt das? Schau doch einfach mal rein auf www.einfach-elterngeld.de und überzeuge dich selbst und dabei profitiere noch von unserem Code MAMAcademy5. Damit erhältst du nämlich 5% Rabatt auf alle Beratungen. Der Code MAMAcademy5 ist bis zum 31. März 2025 gültig und alle Infos dazu findest du natürlich wie immer unten in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Also dieses Thema Geburtsplan, das ist für mich unglaublich wichtig und ich finde persönlich, ich liebe Geburtspläne. Ich finde die ganz, ganz toll, wenn sie denn auch realistisch geschrieben werden. Ja, also wenn ich wenn man sich das mal in einem anderen Lebensbeispielkontext zusammen vorstellt, wenn ich sage, ich gehe in ein Hotel und gebe dann einen Zettel ab, ich möchte, dass sie mein Essen nicht versalzen, ich möchte, dass ich kein Ungeziefer im Zimmer habe und ich möchte, dass mein Bett bequem ist, dann würden die auch erstmal sagen, hören Sie mal zu, also was, das ist normaler Standard eigentlich, ja, in einem Hotel. Und wieso konfrontieren Sie uns damit? Haben Sie Sorge, dass das so ist? Und ich glaube, da geht es ja um die Frage, woher kommt auch diese Sorge und woher kommt diese Angst? Und woher kommt auch ein Geburtsplan, der vielleicht dann auch mit der Realität in der Klinik nichts zu tun hat? Viele Leute, man kann Geburtsplan einfach googeln und findet da einen Geburtsplan, wo einfach steht, ich lehne praktisch jede Art von Kommunikation ab, sprechen Sie ausschließlich meine Begleitperson an. Das ist natürlich einfach, da merkt man sofort, da hat sich jemand eigentlich mit der Geburt in der Klinik gar nicht auseinandergesetzt. Warum gibt es denn gewisse Beeinflussungen der Geburt? Es ist ja, um die Geburt zu unterstützen, um eine gesunde Geburt für Mutter und Kind irgendwie möglich zu machen. Das heißt, ich würde so formulieren, wer vielleicht euren Kurs besucht hat oder wer mal ein Buch gelesen hat und einen guten Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat, plus eine ärztliche gute Aufklärung erfahren hat, der kann natürlich schon für sich vielleicht einfach festlegen, PDA kann ich mir gut vorstellen. Ich würde sowieso jedem Menschen empfehlen, einen PDA-Aufklärungsbogen sich einfach mal vorher abzuholen und den mal zu lesen. Denn selbst wenn man im Vorhinein der Geburt sagt, ich möchte auf keinen Fall eine PDA, ist es so, dass wenn man diese Situation noch nie erlebt hat, man vielleicht dann im Nachhinein doch gerne eine PDA hätte. Und dann ist es ja auch nicht so, dass jemand sagt, aber in ihren Plan haben sie geschrieben, dass sie das gar nicht wollen, deswegen kriegen sie das nicht, sondern natürlich wollen wir ja auch individuell während der Geburt auch auf Änderungen der Wünsche von der Schwangeren eingehen. Aber es schadet ja niemandem, sich einmal darüber aufzuklären und sich diesen Bogen zu holen, denn wenn es dann dazu kommt, dann wird man nicht in einem Moment aufgeklärt, wo man extreme Wehenschmerzen hat und dann heißt es nur, ja, hier unterschreiben Sie mal und dann kriegt man irgendwie so eine Maßnahme. Das heißt, je mehr man sich im Vorhinein wirklich über die Abläufe informiert und sich dann irgendwie aufschreibt, das könnte ich mir vorstellen, das möchte ich weniger gerne und dann irgendwie auch das Angebot einer Geburtsplanung vielleicht wahrnimmt, man unterscheidet ja häufig so ein bisschen Geburtsanmeldung und Geburtsplanung. Geburtsanmeldung bedeutet, ich komme in die Klinik und da werden eigentlich meine Daten von der Hebamme aufgenommen. Es wird einmal eine Anamnese erhoben, das heißt die gesundheitliche Geschichte, gibt es Vorerkrankungen, Allergien, Voroperationen, werden Medikamente eingenommen, gibt es irgendwelche Infektionskrankheiten, gibt es vielleicht psychische Leiden, die irgendwie wichtig sind, und wenn das irgendwie jetzt alles nicht danach was aussieht, dass da jetzt zwangsläufig ein Arzt mit irgendwie nochmal drauf schauen sollte, dann wird diese Patientin in dem Fall oder vielleicht auch, oder eigentlich die Schwangere, dann eigentlich wieder nach Hause verabschiedet, und dann kommt sie erstmalig dann zur Geburt irgendwie in die Klinik und hat dann eigentlich gar nicht die Aufklärung über die Maßnahmen, die sie dann während der Geburt im Kreis oder im Geburtsraum erfährt. Die hat sie gar nicht kennengelernt. In der Geburtsplanung hat man zumindest mal die Möglichkeit, auch mit einer Ärztin gemeinsam zu besprechen, wie handhaben Sie das denn hier vielleicht, was sind die Vor- und Nachteile eines Kaiserschnitts gegenüber einer vaginalen Geburt, welche medizinischen Möglichkeiten stehen denn hier zur Verfügung gegen die Schmerzen, gibt es nur die PDA, gibt es vielleicht auch Medikamente, die ich über den Mund, über den Po aufnehmen kann, über die Vene erhalten kann, gibt es Lachgas, was haben Sie denn hier für individuelles Handwerk, Zeug, um mich zu unterstützen? Wie viele Kreissäle haben denn hier vielleicht auch eine Badewanne? Oder man muss vielleicht dann auch versuchen, in die Kommunikation mit dem Personal einzutreten. Und um sich darauf ein bisschen besser vorbereiten zu können, muss man überhaupt auch erstmal eine Informationsquelle haben, die auch wirklich über die Abläufe in der Klinik informiert.
Also ich meine, es ist ja nicht umsetzbar, dass jede Schwangere, die sich in der Klinik anmeldet, auch einen Termin in der Ambulanz zur Geburtsplanung bekommt. Viele regeln das natürlich über die Kreißsaalführungen, die ja oft einmal oder alle 2 Monate in den Kliniken angeboten werden, wo man danach ja auch immer noch viel Möglichkeit hat, auch Fragen zu stellen, wo viel auch schon erzählt wird. Zum Beispiel eben, was haben wir für Möglichkeiten in der Klinik? Gibt es Lachgas? Gibt es kein Lachgas? Wer legt die PDAs? Und so weiter. Da wird ja auch schon mal viel Information gegeben, und danach hat man die Option, also wenn das eben nicht möglich ist, dann eine Geburtsplanung zu bekommen. Viel kann man auch in der Niederlassung schon klären. Also das mache ich ja dann auch mit meinen Patientinnen. Und das, aber was du gerade alles gesagt hast, ist genau für mich auch ein extrem wichtiger Aspekt, diese Aufklärung, den Frauen wirklich, und das mal medizinisch korrekt, einfach sachlich, ja, und nicht irgendwo aus irgendeinem Blogartikel zusammengesucht, sondern wo wirklich auch jemand dahinter steht und sagt, hey, so läuft es wirklich und das ist die Realität. Und ich glaube, ein großer Aspekt, deswegen hatte ich dich vorhin gefragt, was du denkst, was das Problem ist eigentlich dahinter, warum wird nicht drüber gesprochen, ist ja auch, dass eben Geburtshilfe nicht immer rosarot ist und dass wir uns vielleicht auch in einer sehr sensiblen Phase der Schwangerschaft mit Themen befassen müssen, die vielleicht nicht so schön sind und die vielleicht nicht in unsere Traumgeburt reinpassen. Und wir haben ja auch sehr, sehr ausführlichen Geburtsplan für die Frauen, die in unseren Kursen sind, gemacht, wo es gar nicht darum geht, dass ich den im Kreißsaal abgebe. Wir haben auch noch ein Design für die Wochenbettstation, und es geht darum, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu überlegen, was will ich denn eigentlich wirklich und was ist denn auch so in meiner, was sind denn auch für Optionen überhaupt da, worüber kann ich mir dann eigentlich überhaupt auch Gedanken machen? Und das ist für mich eben so ganz wichtig, diesen Plan B einfach auch mal im Kopf zu haben und zu wissen, okay, wenn es abweicht von meiner Idealvorstellung, was kommt denn auf mich zu? Weil wir alle, also wir beide, wir kennen das, ja? Dann auf einmal entscheidest du, okay, jetzt Sektio, also jetzt Kaiserschnitt, und das geht super schnell. Ja, und wenn ich dann gar nicht weiß, was passiert eigentlich mit mir und meinem Körper, dann sehe ich schon ein viel höheres Risiko dafür, dass es vielleicht für die Frau ein traumatisches Erlebnis ist, als wenn sie zumindest weiß, okay, jetzt weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt. Vielleicht auch schon in der Kreißsaalführung mal gefragt hat, hey, wo ist denn eigentlich der Kaiserschnitt-OP-Raum? Ist der auf der gleichen Ebene? Der Partner weiß Bescheid. Wir haben uns vielleicht abgesprochen, was ist in der Situation? Gehst du mit dem Kind mit? Ist es, selber weiß, wenn alles gut läuft, wie lange bin ich getrennt?
Absolut.
Also, dass man so ein bisschen eine Ahnung davon hat oder auch weiß, okay, was passiert denn beim Kaiserschnitt? Weil klar, wenn ich vorher einen geplanten Kaiserschnitt habe, werde ich ausführlich über die OP aufgeklärt. Wenn ich von jetzt auf gleich entscheiden muss, dann ist manchmal auch wirklich nur die Unterschrift gefragt. Ja, manchmal werden noch ein paar Sätze gesagt, aber wie viel kommt denn an, wenn ich unter Schmerzen bin? Wie viel verstehe ich denn wirklich? Und das ist immerhin ein operativer Eingriff. Und das ist sowas, da geht es gar nicht darum, dass das Ziel der Geburt sein soll, sondern einfach darum, okay, ich habe das mal gehört, ich weiß, was möglich ist, um einfach selber in dem Moment nicht in diese ganz große Panik zu verfallen und in diese Machtlosigkeit. Ja.
Also ich stimme dir voll und ganz zu. Vor allem ist es auch eine Extremsituation, die man potenziell, wenn man zur Geburt in die Klinik kommt, so auch gar nicht nochmal anders erlebt hat. Und man will die Tatsache, dass man sagt, ich will das nicht, zum Beispiel ich möchte keinen Kaiserschnitt, führt ja im Umkehrschluss nicht dazu, dass das nicht eintritt. Also es ist nicht so eine self-fulfilling prophecy, sondern im Gegensatz ist es so, dass wenn ich etwas nicht will und ich mich darüber nicht informiere und es tritt trotzdem ein, dann bin ich eigentlich völlig davon verunsichert und kann vielleicht auch, ich habe auch so eine hohe Selbsterwartung an mich selber, dass ich sage, ich schaffe das ohne Schmerzmittel, ohne medizinische Hilfe alleine. Was ist denn, wenn das nicht so ist? Ja, hat man dann versagt? Ist man dann eine schlechte Schwangere, ist man eine schlechte Mutter? Die Antwort lautet natürlich nein, ist man nicht. Aber wenn man eine Erwartungshaltung schafft, auch an sich selber und auch vielleicht auch an die Begleitperson, okay, sag mal, du hast mich da überhaupt nicht unterstützt, auch sich gegenseitig immer wieder abzudaten über den Schwangerschaftsverlauf. Wer ist denn eigentlich jetzt für uns beide die ideale Begleitperson, die zur Geburt mich als Schwangere am besten unterstützen kann? Ist das die Partnerin? Ist das der Partner? Aber ist vielleicht auch die Person ist einfach nicht, das wissen irgendwie beide, sondern es ist dann vielleicht auch irgendwie zum Beispiel die beste Freundin, die Schwägerin, die Schwester. Das ist einerseits wichtig, und aber um diesen Vergleich einmal zu machen, ich nehme immer das Beispiel eines ersten Mallorca-Urlaubes. Das bedeutet, man ist sein Leben lang Fahrrad gefahren oder mit dem Zug gereist und jetzt sagen alle Freunde, du musst nach Mallorca, das ist die schönste Insel der Welt, da gibt es Sangria, da scheint die Sonne, die Menschen sind fantastisch toll, da musst du hin. So, und dann kommst du zum Flughafen, ich reise immer mit Ikea-Tüten, ja, die sind praktisch, die sind groß, die sind reißfest, die sind günstig, und wenn ich dann mit meiner Ikea-Tüte da hinkomme und habe irgendwie noch ein paar Flaschen Wein dabei, die ich mitnehmen wollte, und ich komme 20 Minuten vor Abflug dann zum Flughafen, weil in meinem Leben hat das bis jetzt so immer funktioniert. Am Zug 20 Minuten vorher, das sollte dicke reichen, und ich kann da auch ganz einfach meine Ikea-Tüte mitnehmen, und auf dem Fahrrad geht das auch. Und da sagt mir erstmal einer, Moment mal, Sie sind viel zu spät, den Flieger haben Sie sowieso schon verpasst, die Ikea-Tüte können Sie nicht mitnehmen, die ist viel zu groß fürs Handgepäck und viel zu nicht abschließbar für die Gepäckaufgabe, und alle Flaschen, die Sie hier mitnehmen wollen, die sind entsprechend gar nicht den Flüssigkeitsbestimmungen, die landen alle schon mal im Müll. Und das führt dazu, dass eigentlich der Urlaub, bevor er überhaupt begonnen hat, sofort schon ruiniert wurde, obwohl man sich mit etwas nicht auseinandergesetzt hat, was natürlich nicht der schöne Teil des Urlaubs ist. Ja, das ist natürlich dann die Route, die Wanderroute auf Mallorca vielleicht. Aber nur weil auch eine Gepäckbestimmung oder weil eine Security Control, weil das Dinge sind, die nicht schön sind oder die nerven, muss man sich vielleicht trotzdem damit auseinandersetzen, damit man eben idealerweise 2 Stunden vorher da ist, alle in eine 1 Liter Plastiktüte gepackt, seine 100 Milliliter Fläschchen hat, und dann eben auch, das Wort unbeschadet ist vielleicht jetzt hier schlecht, aber einfach ungenervt, ungestört einfach wirklich an sein Ziel kommen kann. Und wenn ich auch nochmal dieses Beispiel mit, okay, ich will eigentlich die vaginale Geburt und am Ende wird es ein Kaiserschnitt. Erstmal ist das statistisch gesehen nicht unwahrscheinlich. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich fahre jetzt mit dem Auto irgendwie 100 Kilometer und die Wahrscheinlichkeit, dass 10%, dass mir ein Reifen platzt, dann würde ich mich, obwohl ich das nicht plane und mir auch nicht hoffe oder nicht wünsche, würde ich mir trotzdem erstmal ein Ersatzrad mitnehmen und zweitens mich vielleicht auch darüber informieren, was ich denn dann tun soll. Kann ich das selber wechseln? Brauche ich den ADAC? Also welche Ressourcen stehen mir dann überhaupt zur Verfügung, um in diesem Fall, den ich mir zwar nicht erhoffe, aber den ich trotzdem irgendwie antizipieren möchte, was kann ich da erhalten? Und das ist das, worüber ich aufklären möchte. Ich kann nicht in Deutschland ändern, dass Geburtshilfe möglicherweise nicht allen Idealvorstellungen entspricht. Aber ich kann mich anbieten, dass mit der Information, die überall verfügbar sind, die jede Ärztin, jede Hebamme in der Klinik kennt, gebündelt, zusammengenommen, so verständlich für eine Schwangere und ihre Begleitperson bereitgestellt wird. Und gerade noch einmal das Thema Begleitperson finde ich wichtig, weil in den ganzen Schwangerschaftsratgeber oder in vielen, in vielen Schwangerschaftsratgebern weiß überhaupt gar nicht die Begleitperson, was sie tun soll. Was soll denn der Mann zum Beispiel machen, wenn es zum geplanten Kaiserschnitt geht? Ein häufiges Szenario ist, dass man dann als Schwangere um 7 Uhr morgens in die Klinik einbestellt wird und man soll nüchtern sein. Das heißt, man hat gestern Abend das letzte Mal was gegessen. Dann ist man vielleicht, verzögert sich die Operation, zieht sich nach hinten raus, weil einfach Frauen, die keinen geplanten Kaiserschnitt haben, aber trotzdem einen haben, der OP ist voll oder die Anästhesistin ist gebunden, weil vorhin sich jemand auf der Autobahn, dass es eine Kollision gab. Das heißt, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen verschiebt sich das nach hinten. Und darüber muss man zum Beispiel erstmal sprechen, zu sagen, es kann sein, dass das an dem Tag sich verzögert und möglicherweise auch an dem Tag gar nicht stattfindet. Und diese Begleitperson, die dann den ganzen Tag, weil sie auch um 6 Uhr morgens, als sie losgefahren sind von zu Hause, noch nichts essen konnte. Die kriegt in der Klinik auch jetzt nicht primär irgendwie ein Tablett reingereicht und gefragt, haben sie eigentlich mal Hunger, sondern die Schwangere, die natürlich nüchtern ist, die kriegt eine Infusion über die Vene mit Flüssigkeit, da wird geguckt, dass sie ein Bett hat, in dem sie liegen kann, sie kriegt vielleicht Glukose, also Zucker über die Vene, also es wird geschaut, wie kann sie unterstützt werden. Und wenn es dann just 5 Stunden später in den OP-Raum geht, und tatsächlich soll jetzt dieses Baby dann irgendwie in Anblick genommen werden. In dem Moment ist dann die Begleitperson just seit 20 Stunden nüchtern. Und das allererste, was passiert ist, dass der Kreislauf versagt, Extremsituation, ein bisschen Blut. Und dann liegt der Mann erstmal, häufig ist es der Mann, liegt dann erstmal am Boden. Und das passiert sowohl bei der vaginalen Geburt, das passiert aber auch beim Kaiserschnitt. Und deswegen ist meine einfache Empfehlung, Sie müssen sich um Ihre Schwangere unbedingt kümmern, aber Sie können nur dann sich helfen oder ihr helfen, wenn Sie sich selbst auch helfen. Das bedeutet, wenn Sie sich vielleicht auch mal ein paar Ohrstöpsel und eine Schlafbrille mitnehmen, dass wenn die Schwangere schläft, weil sie mal gerade eine Pause hat, irgendwie in der Geburt oder eine PDA erhalten hat und kann mal eine halbe Stunde schlafen, dann nehmen Sie sich auch den Sessel und schlafen Sie auch. Sie müssen nicht daneben sitzen, artig und die ganze Zeit wach bleiben, weil Sie ja auch die Power brauchen am Ende, um irgendwie Ihre Schwangere zu unterstützen. Und nehmen Sie sich was Leckeres zu essen, was Leckeres zu trinken mit. Und es ist völlig in Ordnung, in jedem Geburtsraum und Kreißsaal der Welt eine große Familienpizza zu bestellen. Wenn man Lust hat, irgendwie auf eine Pizza Margarita, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, sich die dahin zu bestellen. Und ja, das sind so einfache Tipps, wo ich immer denke, darüber müssen wir einfach auch mal sprechen.
Ja, auf jeden Fall super, super wichtig. Wir haben ja auch unseren neuen Geburtsvorbereitungskurs und dazu habe ich tatsächlich mit unserer Hebamme gesprochen, weil die auch noch ganz coole Tipps hatte. Ich finde den Vergleich mit dem Mallorca-Urlaub sehr cool. Stell mir gerade vor, wie du deine 3 Weinflaschen dann auf 100 Milliliter Flaschen verteilst. Ob du damit durchkommen würdest, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Was ich aber trotz alledem, also Aufklärung hin oder her, ne? Ich muss ja wirklich sagen, als ich damals in der Klinik gearbeitet habe, und wir hatten sehr, sehr viele Geburten. Boah, ich habe dann wirklich manchmal gedacht, als es dann hieß, so, wir machen jetzt Kaiserschnitt und die Frau ist völlig in sich zusammengebrochen und so. Und ich dachte mir so, really? Ey, wir machen doch jetzt einen Kaiserschnitt, weil wir wollen dich und dein Baby, wir wollen das Beste für euch. Du willst doch auch ein gesundes Kind. Ja, das waren Gedanken in dem Moment, die ich hatte an den Anfangsjahren, als ich gearbeitet habe. Und heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellbar, weil in meiner ersten Geburt, die war nicht ganz leicht und PDA, meine Oberärztin, hat die nicht reingekriegt, hat 10-mal gestochen, hat gesagt, boah, hat sich dann auch nicht mehr getraut, weil mein Bindegewebe sehr fest ist und dann war irgendwann der Entscheid, okay, also jetzt entweder nochmal PDA-Versuch oder Sektio. Und ich habe in dem Moment, ich war glaube ich schon 10 Stunden unter Schmerzen und ich kann echt was wegstecken, also ich war wirklich am Limit, ne? Aber ich habe trotzdem gedacht, boah, das wäre für mich jetzt ganz schlimm, wenn das jetzt im Kaiserschnitt endet. Und das war, glaube ich, auch wichtig für mich, auch diese Erfahrung mal zu sammeln, ne? Und einfach zu merken, es ist okay, trotz alledem traurig darüber zu sein, dass das, was ich mir vorgenommen habe, dass das nicht funktioniert hat. Und es hat dann, es war dann eine Saugglocke und so, es hat irgendwo auch funktioniert, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, war jetzt ja auch nicht der Traum, aber ich habe darüber im Nachhinein ganz viel nachgedacht und auch gedacht, boah, wie krass es mich doch getroffen hätte in dem Moment. Und das sieht man als Personal oftmals eben nicht, weil man nicht die letzten Stunden schon durchgemacht hat, weil man nicht als Frau so krass gekämpft hat und sich ja dann schon in dem Moment denkt, boah, krass, und das hätte ich doch aber auch schon vor 10 Stunden haben können. Und dass man dann, dass es so in Ordnung ist, auch darüber zu trauern, dass es nicht so geklappt hat oder auch zu überlegen, hätte ich vielleicht was anderes machen können, was in dem Moment ja unwahrscheinlich ist, ne? Aber dass es trotzdem was anderes ist, ob ich dann aufgeklärt bin und weiß, was kommt, weil das nochmal ein zusätzlicher Aspekt der Angst gewesen war, den ich natürlich in dem Moment nicht hatte, weil ich wusste ganz genau, was dann passiert. Aber wenn ich das nicht gewusst hätte, wäre das ja nochmal wie ein schwarzes Loch gewesen, zu wissen, okay, krass, und was ist das jetzt? Was passiert jetzt mit mir? Was passiert mit meinem Baby? Kann mein Partner mit? Was, also so, da wäre ja noch so ein Rattenschwanz dran gewesen, der das Ganze nochmal verschlimmert hätte. Ne? Und das war mir nochmal wichtig zu sagen, dass Aufklärung einfach nicht heißt, dass wir dann in jedem Falle eine für uns immer positive Geburtserfahrung haben werden, aber eine sehr aufgeklärte Geburt und nicht das Gefühl, so machtlos zu sein und dass über dem Kopf hinweg halt Dinge durchgeführt werden, über die ich nicht informiert bin, weil das ist ja schon krass. Das ist ja eine absolute Ausnahmesituation, ja, die wahrscheinlich in unserem Leben so nicht mehr vorkommen wird.
Also ich werde das, dadurch, dass ich ein Mann bin, niemals an meinem eigenen Leibe erfahren können, was ich bedauere, denn ich liebe Geburtshilfe. Ich würde gerne auch diese Erfahrung teilen können. Und deswegen kann ich vielleicht auch, ich kann diesen individuellen persönlichen Schmerz, ich kann ihn nicht mitfühlen. Ich kann natürlich versuchen, empathisch zu sein und ich kann ihn auch logisch nachvollziehen. Aber das ist ein persönliches Körpererlebnis, wo ich nicht dazu in der Lage bin, es zu erleben. Ich glaube nicht, dass man deswegen nicht ein guter Geburtshelfer oder eine gute Hebamme sein kann. Ich kenne ganz viele tolle Hebammen, die haben kein Kind. Ich kenne ganz viele tolle Hebammen, die hatten 3 Kaiserschnitte und können trotzdem gut während der vaginalen Geburt unterstützen. Ich kenne viele gute Neurochirurgen und die müssen ja nicht vorher selber einen Schlaganfall gehabt haben, um die Leute gut betreuen zu können in dieser Situation. Das heißt, ich persönlich kann auch nur meine Neutralität, die Objektivität, den aktuellen Stand der Wissenschaft anbieten, um die Leute zu unterstützen. Aber ich glaube, dass eines der Schlüssellösungen ist, um einfach diese Sache noch einmal auch nicht unter den Tisch fallen zu lassen, ist so eine Art Debriefing. Das heißt, egal wenn die Geburt nicht, ich sage jetzt mal, nach Idealvorstellung ausgegangen ist, eine Frau, die von vornherein Kaiserschnitt geplant war, die kriegt einen Kaiserschnitt, eine Frau, von vornherein eine unkomplizierte vaginale Geburt geplant war, die kriegt ein vaginales Kind. Wenn sie da Bedarf hat, dann kann sie oder sagt, ich möchte aber unbedingt auch das nochmal mit jemandem durchsprechen, muss das natürlich möglich sein. Aber ansonsten für alle Frauen, wo am Ende es vielleicht eine Saugglockengeburt geworden ist, wo es ein sekundärer, also ungeplanter Kaiserschnitt geworden ist, wo es möglicherweise auch ein Notkaiserschnitt geworden ist, wo wirklich Alarm ausgelöst wird, wo man intubiert wird, wo man einen völligen Verlust hat und gar nicht mehr weiß, was ist da mit mir passiert? Ich war da praktisch ohnmächtig, kann mich an diese Zeit auch gar nicht erinnern. Ist das eigentlich das Baby? Ist das meins? Oder wurde das per Zufall gerade nochmal ausgetauscht von der Schwangeren, die im Nachbarkreissaal ist? Da denke ich, ist dieses Debriefing mit dem Personal, was dabei war, was das entschieden hat, also die Hebamme und der Arzt, sehr wichtig, um mir von denen auch nochmal erklären zu lassen, wie sind denn diese Entscheidungen auch getroffen worden. Man kann potenziell gemeinsam nochmal auch auf das CTG gucken, ja, und sagen, hier, das sind die Herztöne des Kindes. Da haben die Wehen, war nicht stark genug, deswegen haben wir ihnen als Unterstützung dieses Hormon Oxytocin über die Vene irgendwie gegeben. Aber wenn der Kummer über die sachliche Verstehen, warum ist das so entschieden worden, hinausgeht, dann sollte unbedingt eben auch eine psychotherapeutische Anbindung erfolgen, was ganz schwer ist, sich erstmal selber außerhalb von der Klinik zu organisieren. Man ist selber in einer total vulnerablen Phase, man hat jetzt ein Neugeborenes, man hat vielleicht eine Geburtsverletzung, man ist frisch operiert, man hat Kummer, man hat Sorgen, aber in dem Moment ist es extrem schwierig, irgendwie Hilfe zu erhalten von einer Psychotherapeutin, die idealerweise vielleicht auch darauf spezialisiert ist, Menschen zu betreuen, die ein geburtstraumatisches Erlebnis irgendwie hatten. Und da denke ich, müssen wir alle irgendwie daran arbeiten, dass es einerseits überhaupt erstmal diese Verfügbarkeit, diese Netze gibt, dass es eine Internetseite gibt, dass es eine Telefonnummer gibt, wo man anrufen kann, wo man sich melden kann. Ich glaube, in allererster Regel ist eigentlich die Geburtsklinik schon auch dafür mitverantwortlich, auch in diesem poststationären Verlauf. Das zahlt die Krankenkasse, da ist die Frau angebunden. Dort wissen alle, was dort passiert ist. Auch da gibt es Psychotherapeutinnen und Psychologinnen, die einen unterstützen können und wo man ganz klar vielleicht auch da wieder klar sagen muss, ich habe eine Erfahrung gemacht, die mich belastet und ich möchte darüber reden. Wie können Sie mir helfen?
Ja, obwohl ich, total wichtig, also ich stimme dir da auch komplett zu, das ist super wichtig. Was das für eine Person ist, ich weiß nicht, ob es immer eine psychotherapeutische Anbindung sein muss und ich glaube auch, dass vielen das vielleicht auch in den ersten Tagen in der Klinik noch gar nicht bewusst wird und da kommen wir halt in diese Phase, wo halt nicht mehr unbedingt jemand zuständig ist, sondern dass man vielleicht auch noch erstmal denkt, ja, das ist jetzt normal, ich lasse da erstmal ein bisschen Zeit vergehen, wird schon wieder besser werden, das ist ja auch immer, ne, ab wann ist es denn dann dann auch wirklich für mich selber ein Problem? Und was ist vielleicht auch eine Zeit, wo ich sage, ich bin schon immer so gewesen, ich muss da immer erstmal ein paar Nächte drüber schlafen und muss halt mal gucken. Also wann bin ich denn auch bereit zu sagen, hey, ich brauche da jemanden, möchte mit jemandem darüber sprechen. Da sehe ich uns tatsächlich als niedergelassene Frauenärzte schon auch in der Pflicht und natürlich auch, wenn man eine Nachsorgehebamme zu Hause hat, da einfach auch den Mut mitzugeben und deswegen auch ganz wichtig, was du gesagt hast, den Mut mitzugeben, sich es anzusprechen. Mhm. Was, ob es dann vielleicht ein Gespräch mit der Hebamme ist, das erstmal ausreichend ist oder ob es mehr ist, das kann man dann ja immer noch herausfinden. Mhm. Aber für mich ist das auch ganz wichtig. Auch wenn der Nachsorgetermin beim Frauenarzt erst nach 6 Wochen ist, heißt das ja nicht, dass ich nicht nach 3 Tagen anrufen kann.
Absolut.
Und ich habe schon meine Adressen, wo ich sagen kann, hey, hier kriegst du relativ schnell Hilfe. Und ob es dann wirklich schon die Person ist, die das vielleicht auch langfristig betreut, das muss man dann sehen. Aber zumindest das sehe ich, da sehe ich uns schon auch in der Pflicht. Ein ganz wichtiger Aspekt, aber auch das, was du gesagt hast, dieses Gespräch mit dem Personal in der Klinik. Auch wenn mir das erst später auffällt, trotzdem kann man um ein Gespräch bitten mit den Personen, die bei der Geburt mit dabei waren. Und das ja auch, das ist ja so vielen Frauen gar nicht bewusst, dass sie dieses Recht überhaupt haben, diese Gespräche zu führen. Auch, dass sie sich theoretisch einen Geburtsbericht holen kann. Ich hatte erst vor ein paar Tagen eine Frau in der Praxis, die zu mir kam und auch eine traumatische Geburt für sich erlebt hat, da ganz stark mit zu kämpfen hat. Und die hatte sich tatsächlich den Geburtsbericht geholt, war das erste Mal, dass es dann wirklich so der vor mir lag. Aber dass man die Möglichkeit überhaupt hat, dass man, wenn man auf Station ist, und da hat man sie ja noch vielleicht greifbar, außer die Hebamme ist dann jetzt mal 4 Tage im Dienst frei, aber zu sagen, hey, ich möchte das verstehen und ich möchte darüber sprechen. Und das kann, meiner Meinung nach, ist das in jedem Falle hilfreich, das Verständnis zu haben, unabhängig davon, dass ich enttäuscht sein darf und traurig darüber sein darf. Ja. Das ist ja mit anderen Dingen im Leben nicht anders. Wenn das nicht so läuft, wie ich es haben wollte, bin ich ja darüber auch traurig. Auch wenn ich es akzeptieren kann, ist ja eine gewisse Trauer da. Und wir trauern ja in unserem Leben auch über andere Dinge. Und das ist ja ein Prozess. Trauer ist ja immer ein Prozess, wo wir durch verschiedene Phasen durchgehen und wo wir uns Unterstützung holen können und daraus dann auch wieder vielleicht wachsen können oder zumindest auch etwas verarbeiten können. Und das aber, dieses Thema der Aufklärung einfach eine, so kann man es ja vielleicht sagen, so die Basis ist dafür, dass ich überhaupt eine selbstbestimmte Geburt erleben kann. Ja. Und deswegen ist das einfach total schön, finde ich, dass du dir dich dem Thema widmest. Und auch als Mann, ja, habe ich mir natürlich auch gefragt, hey, wie kam das eigentlich dazu, dass du als Mann gesagt hast, das ist jetzt so mein Thema, auch da möchte ich gerne mehr für sorgen. Wie bist du da eigentlich so? Was war so deine Intention? Du hast mir vorhin schon gesagt, dein Vater ist auch Gynäkologe.
Ja, also sagen wir so, dass das stimmt, aber ehrlich gesagt versuche ich das immer so ein bisschen hinten anzustellen, aus dem Grund, dass eigentlich man einem immer suggeriert wird, das sei der Grund, weshalb man deswegen selbst Gynäkologe wird. Mhm. Für mich ist es vielleicht als Mann normal, dass ein Mann Gynäkologe ist, weil mein Vater Gynäkologe ist. Also es ist in dem Sinne, jetzt für mich nichts Ungewöhnliches oder etwas, wo vielleicht auch viele andere Menschen irgendwie sagen können, das ist ja ein ganz ungewöhnlicher Wunsch. Für mich ist es einfach das schönste Fach der Welt, weil es einerseits sehr interessant ist. Und die Gynäkologie und Geburtshilfe funktionieren ja zusammen. Es ist bildgebende Diagnostik, wir machen extrem viel Ultraschall. Es ist Endokrinologie, also Hormontherapie. Es ist innere Medizin. Es ist Chirurgie. Es ist Verhinderung von Krankheit und vom Tod. Aber es ist eben auch der Beginn des Lebens. Und es ist aus meiner Sicht auch die einzige Fachrichtung, mit der man den natürlichen und den gesunden Beginn des Lebens betreuen kann. Auch ein Kinderarzt oder besonders die Neonatologen, also die spezialisiert sind auf die Neugeborenenheilkunde, die haben ja eigentlich nur was mit dem Kind zu tun, wenn es ein Problem gibt. Also wenn das Kind irgendwie eine Krankheit oder Anpassungsstörung oder droht, im schlimmsten Fall droht irgendwie zu versterben, die müssen auch wieder verhindern, dass ein schlechtes Ereignis eintritt. Ich kann bewundernd als Begleiter, als Begleiter und auch als zuständiger Arzt Menschen dabei begleiten und betreuen, die das potenziell größte Glück ihres Lebens irgendwann in den Händen halten. Und ich glaube, das stimmt auch. Ja, für viele Menschen ist das Kind ist das Schönste, was sie in ihrem Leben erlebt haben, ist das eigene Kind. Es ist aber nicht unbedingt die Geburt. Ja, die Geburt, sagen viele, das war scheiße. Ja, und das war auch nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wenn ich auch mit einer Erwartungshaltung an diesen Prozess rangehe und mit viel Verständnis, und er hat sich schon gut eingelesen, dann ist, glaube ich, auch eine Erwartungshaltung geschaffen, die realistisch ist, die erreicht werden kann, die aber auch potenziell übertroffen werden kann. Ja, wenn ich die immer sage, das muss das schönste Erlebnis auf der Welt sein. Was ist denn, wenn es nicht so ist? Und es ist irgendwie auch deutlich schwieriger, wenn die Latte schon so hochgelegt ist, dann wieder dran zu kommen. Ich muss sagen, dass meine Frau und ich selber jetzt ein Baby erwarten. Das heißt, tatsächlich komme ich jetzt überhaupt auch mal in den Genuss, die Möglichkeit zu haben, diese Gefühle während der Geburt, aber eben auch jetzt aktuell schon im Entstehungsprozess, also in der Schwangerschaft, durchläuft natürlich absolute Achterbahn an Gefühlen und es wird für mich extrem spannend werden, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr nochmal unterhalten oder vielleicht in einem halben Jahr und tatsächlich die Geburt stattgefunden hat. Wie hat das meine Frau wahrgenommen, wo ich natürlich nah dran bin, aber wie habe vielleicht auch ich das als Begleitperson wahrgenommen? Dann müssen wir vielleicht nochmal eine Bilanz ziehen.
Das machen wir auf jeden Fall. Richard, ich danke dir. Ich danke dir für deine ehrlichen Worte. Ich danke dir für deine Arbeit. Super, super wichtig. Vielleicht sprichst du auch den einen oder anderen Mann einfach auch noch mal mehr an, muss man ja auch sagen. Du hast echt ein tolles Buch geschrieben, was sich auf jeden Fall lohnt zu lesen für alle Schwangeren. Wir verlinken das unten auch noch mal. Und was sich super ergänzt eben auch zu unserem Webinar, wo wir das Thema natürlich auch noch mal besprechen, wofür du dich kostenfrei anmelden kannst, einfach unten über den Link. Und ich wünsche dir und auch deiner Frau auf jeden Fall für die nächsten Monate alles, alles Liebe. Ich wünsche euch eine ganz tolle Geburtserfahrung und bin super gespannt, was du dann das nächste Mal dazu sagen wirst.
Vielen Dank, Rieke, für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir beide haben viel Herzblut und ich hoffe auch, einige Hörerinnen und Hörer merken einfach, dass wir dafür einfach brennen und Frauengesundheit und Geburtshilfe im Allgemeinen einfach ein Thema ist, worüber viel gesprochen werden muss, gesprochen werden soll und was am Ende des Tages aber eigentlich immer Spaß macht. Also vielen herzlichen Dank nochmal und dann würde ich sagen, bis bald.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's Miro.com.